Hallo und willkommen zu unserem Podcast Das F-Wort, Feminismus leicht erklärt. Ich bin Abena Kartipina vom Frauenbüro der Stadt Linz.
Und ich bin Agnes Steffensson von der Sigmund Freud Privatuniversität in Linz.
Und gemeinsam wagen wir den Versuch, Feminismus leicht zu erklären. Hierzu haben wir unterschiedliche Gäste bei uns im Podcast und wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns auf unsere Reise geht.
Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei unserem Podcast, das F-Wort, Feminismus leicht erklärt. Schön, dass ihr wieder dazugeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit einem sehr komplexen Thema in sehr kompakter Form beschäftigen. Und zwar mit dem Thema Gendern. Das ist so das Ding, das offensichtlich die Emotionen hochkochen lässt, das dazu führt, dass politische Parteien ein Genderverbot in einem Bundesland aussprechen. Eine Aktion, die letztlich nichts löst, aber offensichtlich viele Bedürfnisse trifft. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten. Ich sage es gleich vorneweg, ich gender gerne. Ich gender immer und ich bemühe mich immer zu gendern. Und mir fällt es mittlerweile unangenehm auf, wenn ich einen Text lese, der nicht gegendert ist, also der nicht geschlechterinklusiv formuliert ist. Und mich stört das mittlerweile sogar. Wie ist es denn bei dir, Abena?
Ja, ich gendere auch. Und vor allem finde ich es super wichtig, dass wir gendern, weil es einfach um Sichtbarkeit geht. Und Sprache schafft Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit ist divers. Also warum sollten nicht alle Menschen abgebildet sein, auch in unserer Sprache?
Genau. Für mich so ein total spannender Versuch war mal, da wurden Kinder aufgefordert, bestimmte Berufe zu zeichnen. Und da wurden sie eben aufgefordert, Ärzte zu zeichnen, Rechtsanwälte zu zeichnen, Feuerwehrmänner zu zeichnen und unterschiedlichste Berufe. Und die Kinder haben zum allergrößten Teil nur Männer gezeichnet. Und in einer anderen Version wurden sie eben aufgefordert, Ärzte oder Ärztinnen zu zeichnen, Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen zu zeichnen, Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen zu zeichnen. Und da war es dann plötzlich gleich verteilt. Das heißt, man sieht auch schon bei den Kindern, es ist nicht so, dass wir alle, wenn wir eine männliche Form hören, automatisch die weibliche Form mitdenken, sondern das, was sichtbar ist, sind die Männer. Also es wird das Männliche dann in den Vordergrund gestellt. Das heißt aber auch, die Idee zu sagen, wenn wir nur männlich schreiben, dann ist alles andere mitgemeint und dann würden wir nicht gendern, ist ja völlig absurd, weil genau dann gendern wir. Das heißt, wir entscheiden uns für ein Geschlecht, das ist die Form des Genderns, in dem wir Männer bezeichnen und verwenden dann auch nur diese Ein-Gender-Form. Das heißt, wir gendern immer, egal ob wir jetzt nur die männliche Form verwenden oder nur die weibliche Form verwenden oder eben geschlechterinklusiv schreiben, sprechen, denken. Und Abena, welche Form verwendest denn du im Schriftlichen?
Im Schriftlichen verwende ich Stern, den Asterix. Weil es für mich einfach das, was am inklusivsten ist, die Stadt Linz beschäftigt sich ja natürlich auch sehr stark mit dem Thema und wir haben eine Gleichbehandlungsbeauftragte, wo es natürlich auch ganz klare Vorgaben gibt. Und ich finde es voll wichtig, dass eben das Magistrat sagt, okay, das ist ein Thema, das ist ein wichtiges Thema. Und da gibt es einheitliche Vorgaben, damit sich alle auskennen, okay, wie wir das vorgehen. Und vor allem, dass jetzt nicht jede Abteilung irgendwie was macht und sich dann keine Person mehr auskennt. Und ich finde das eigentlich ein sehr wichtiges Signal, dass da das Magistrat gesagt hat, das ist so wichtig, das vereinheitlichen wir und da stehen wir dahinter. Also da gibt es auch extra eine Broschüre, wo es wirklich simpelst dargelegt wird, okay, wie kann das jetzt zum Beispiel in einem Satz ausschauen? Wie verwendet man das? Und vor allem, wenn sich dann Personen schwer tun, dass man auch hier einfach geschlechtsneutrale Begriffe verwenden kann. Also anstatt der Studierende, die Studierenden, das inkludiert einfach alle Personen und das sind sogar Beispiele geliefert. Also da finde ich es echt top, dass man sich da wirklich ganz viel Zeit genommen hat eben und da auch das wirklich durchgedacht hat.
Ja, wir haben uns an der Uni, an der Sigmund Freud Uni im Department Psychotherapiewissenschaft in Linz, da haben wir uns auch geeinigt darauf, dass wir geschlechterinklusive Sprache verwenden. Wir verwenden entweder den Stern oder zum Beispiel auch den Doppelpunkt. Ich persönlich verwende besonders gern den Stern, weil ich finde, es schaut einfach auch hübsch aus. Also das ist irgendwie die Version, die einfach auch nett aussieht. Und natürlich nicht nur deswegen, auch weil der Stern ja auch für alle Geschlechter steht. Also es geht dann eben nicht nur um Lehrer und Lehrerinnen, sondern LehrerInnen mit allen Versionen von Geschlecht, die hier mitgedacht werden können. Deswegen, also und weil er hübsch ausschaut, verwende ich gerne einen Stern. Und es gibt dann eben noch den Doppelpunkt, es gibt den Unterstrich. Ich glaube, was auch wichtig ist, man muss sich auch dessen bewusst sein, dass es die Möglichkeit gibt, binär zu gendern, also dass man männlich und weiblich gendert, also in dieser Zweigeschlechtlichkeit gendert, oder dass man nicht binär gendert, also dass man alle Geschlechter mitmeint. Und da sind eben Stern, Doppelpunkt, Unterstrich, das sind die Versionen, die momentan verwendet werden. Und für mich, also wie gesagt, ich verwende momentan den Stern. Ich weiß aber nicht, was ich in 2, 5, 10 Jahren verwenden werde, weil vielleicht gibt es dann eine Form, die das noch besser abbilden kann, die dann noch mehr Möglichkeiten bietet oder die dann auch noch besser argumentiert ist, als es momentan der Stern ist. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass uns allen bewusst ist, wir können momentan nur die Form verwenden, die gut genug ist, die aktuell gut genug ist. Denn Sprache verändert sich ständig. Also da finde ich so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Sprache nicht ein fixes, fertiges Konstrukt ist, das auf ewig so bleibt.
Genau, genauso wie unsere Realität, weil unsere Sprache ist abhängig von der Realität, in der wir leben und die verändert sich auch jeden Tag. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angeführt hast, dass wir jetzt nicht in dem Glauben leben, okay, jetzt haben wir das Gendern mit Sternchen drauf, fertig. Nein, es kann sein, dass in einem Jahr, in einem halben Jahr schon das ganz anders ausschaut und das ist okay. Und das dürfen wir uns zutrauen, dass wir das dann neu erlernen können und vor allem dann die Energie, die wir darauf aufwenden, uns da haarsträubend dagegen zu wehren und zu sagen, nein, das macht man nicht, weil das und das und das. Mit der Energie hätte man das schon 10-100-fach gelernt, wie man das jetzt einfach normal und neu macht. Und vor allem, was ist dann normal? Also, dass das nämlich als Normalität oder als Norm gesehen wird, dass wir alle Menschen inkludieren in unserer Sprache. Das sollte eigentlich die Norm sein. Weil so, also ich habe das Gefühl, dass jetzt noch ganz stark die Norm ist, dass eben männlich gegendert wird. Das ist die Norm. Und sobald man eben gendert, so wie wir im Gendern, eben all inclusive, sage ich mal, ist auch.
Also ja. Gendern all inclusive.
Ja, genau.
Der neue Wellnessurlaub.
Wo alle Gender willkommen sind. Ja, wo dann eben halt alle Menschen auch wirklich tatsächlich abgebildet sind. Das finde ich irrsinnig wichtig und vor allem nochmal zurück, um zu dem Punkt zu kommen, die Veränderung, die unsere Gesellschaft eben durchläuft, das ist einfach Tatsache. Das ist etwas, was wir nicht aufhalten können. Das ist einfach, glaube ich, auch so das Leben, so wie es das Leben spielt. Und dass wir uns eben halt auch gestehen müssen, dass wir nicht allwissend sind und vor allem eben auch verzeihen, damit uns selbst sein müssen, dass wenn wir jetzt sagen, okay, das und das wird jetzt so gemacht und in 3 Jahren, wenn dieselben Menschen sagen, jetzt machen wir das anders, dass das nicht heißt, ja, aber vor 3 Jahren habt ihr gesagt, so und so gendert man und jetzt, ihr könnt sich ja selber nicht entscheiden, wie ihr es machen wollt. Ja, na, haben wir in die Zukunft schauen können, wie es in 3 Jahren ist? Na. Hast du in die Zukunft schauen können, dass es in 3 Jahren so sein wird? Nein. Das ist einfach ein Faktum, leben wir damit und vor allem lernen wir daraus.
Ja, ich denke mal, Sprache hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Ich glaube, deswegen ist Veränderung in der Sprache auch oft so bedrohlich. Ich glaube, das ist so einer der Mitgründe, warum sich Menschen dann auch so vehement wehren gegen Veränderungen in der Sprache. Ich bin ja 10 Jahre älter als du, Abena. Und ich habe damals noch die große Rechtschreibreform miterlebt. Also ich habe auch miterlebt, was da für ein Riesenaufschrei war, dass das völlig blödsinnig ist und warum man das macht. Und das ist doch völlig, also da gab es einen riesen Tamtam rundherum. Ich war damals in dem Matura-Jahrgang, wo wir entscheiden durften, ob wir die alte oder die neue Rechtschreibung verwenden. Wir durften es nur nicht mischen, also wir mussten uns für eine der beiden Formen entscheiden. Aber auch da ist es so, da gewöhnt man sich dran. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendjemanden gibt, der dem das mit scharfem S hinterher trauert. Und das ist einfach etwas, was sich entwickelt hat. Und ich denke mal, das ist sehr ähnlich, ja. Beim Gendern kommt halt noch dazu die Verunsicherung dadurch, aber wieso müssen jetzt die Frauen nochmal extra gezeigt werden? Das klopft natürlich wieder an die doch sehr mächtige Tür des Patriarchats, also der doch sehr männlich dominierten Gesellschaft. Natürlich verunsichert das und gleichzeitig ist es aber einfach die Form, die uns ermöglicht, Schritte weiterzugehen in unserer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, zu einer Gesellschaft, wo Frauen eben nicht nur mitgemeint, sondern auch gehört, gesehen und mitgedacht werden.
Ja. Ja, und vor allem auch einfach gemeint sind damit. Und ich glaube, dass es eben halt da auch voll wichtig ist, also das führe ich mir immer vor Augen als Feministin, dass wenn wer die Fragestellung hat, okay, warum genderst du jetzt da? Im Gesprächsverlauf, also ich gender auch, wenn ich mit wem rede und so und auch in meiner Freizeit. Und manchmal sagen dann Menschen, ja, das stört voll den Gesprächsfluss. Weil wenn sie jetzt dann spezifisch vor allem nur männliche Begriffe nennen, jetzt zum Beispiel bei Berufsgruppen, dann wirf ich halt eben heute noch die anderen dazu. Ja, aber das stört jetzt gerade voll den Gesprächsfluss, wo ich mir denke, so, dann verwend neutrale Begriffe. Aber in dem Moment muss ich mir auch wirklich dann, muss ich mir da ein bisschen zusammenreißen, und vor allem nicht zu harsch reagieren, weil es ja auch wichtig ist, dass man die Menschen mitnimmt. Und wenn ich jetzt die Menschen ständig, also das fühle ich halt, wenn ich jetzt immer ständig drauf haue und sage so, na, aber das gehört so und so und so, dann merke ich, dass ich da Erfahrungen gemacht habe, dass mein Gegenüber sich da eigentlich mehr zurückzieht und dann eher das Gespräch abbricht, anstatt dass man es eben halt bemüht. Und wenn man halt das manchmal so ein bisschen... Ich merke, wenn ich dann nachher manchmal ein bisschen das vernachlässigere, unter Anführungszeichen, und das eben halt bei gewissen Punkten so beispielhaft reinbringe, dass dann manchmal Erfolge da sind, weil sie es dann eben halt jetzt nicht als überfordernd reinkriegen, sondern so, okay, ich bemühe mich jetzt einfach und die Person, mein Gegenüber, sieht, dass ich mich bemühe, ich muss das jetzt nicht perfekt können, aber so in kleinen Schritten kann ich ja schauen, ob ich das irgendwie mitnehmen kann. Und das finde ich schön.
Ich verwende immer gerne ein Beispiel, wenn Menschen zu mir sagen, naja, aber muss man doch nicht immer mit sagen, die Frauen dazu, ist doch eh klar, dass die mitgemeint sind. Ich sage dann gerne, naja, aber wie war es denn bei Begriffen, die ursprünglich rein weibliche Begriffe waren? Zum Beispiel Krankenschwester. Niemand würde zu einem Mann sagen, du bist eine Krankenschwester, sondern man würde sagen, du bist ein Krankenpfleger. Das heißt, für die Berufe, die ursprünglich rein weibliche Bezeichnungen hatten, wurden Begriffe gefunden, die die männliche Form davon abheben. Und für die anderen Begriffe war das aber nicht so. Ja, also ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass es auch damals schon so war, dass wenn ein Mann einen typisch weiblichen Beruf ergriffen hat, dass man dann den Namen sogar umgeändert hat. Ein Beruf, der bis heute, glaube ich, keine männliche Bezeichnung hat, ist der Begriff Hebamme. Darauf bin ich letztens erst gestoßen, weil mein Sohn überlegt hat, Hebamme zu werden. Und wir dann überlegt haben, gibt es überhaupt einen männlichen Begriff für Hebamme? Und ich weiß es nicht. Also falls irgendjemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen den männlichen Begriff von Hebamme kennt, teilt ihn uns mit.
Ja, aber das zeigt eben halt auch so diese Selbstverständlichkeit. Also sobald Männer diese weiblich dominierten Berufe betreten, dann ist es selbstverständlich, dass man da neue Begriffe für die Männer braucht. Umgekehrt, na, das ist okay, das passt schon so. Warum ändern? Und also für mich ist es auch sprachlich sehr interessant, weil ich ja ursprünglich eigentlich anglophon aufgewachsen bin. Das heißt, Englisch ist meine Zweitsprache, Deutsch ist meine dritte Sprache. Und es ist halt super interessant, vor allem das mit den Berufen, wie ich Deutsch gelernt habe. Also weil im Englischen ist es eigentlich der Großteil ist neutral, also Doktor ist Doktor, unabhängig des Geschlechts. Und dass dann eben halt im Deutschen diese ganzen Unterschiede gegeben hat und ich eben halt spezifisch das Geschlecht, über das Geschlecht nachdenken habe müssen, bevor ich eben halt Arzt oder Ärztin sage. Das war für mich so herausfordernd, weil ich mir gedacht habe, warum gibt es nicht einen Begriff, der einfach alle Menschen meint, die diese Arbeit machen. Und das ist für mich auch noch immer schwierig, eben im Bereich von Menschen, die eben genderfluid sich bezeichnen und eben halt sich als genderfluid fühlen, weil es im Deutschen für mich extrem schwierig ist, die richtigen Pronomen zu verwenden. Weil im Englischen ist es einfach simpel, da nimmt man die Pronomen they, them. Und im Deutschen ist es, ich weiß nicht, welches Pronomen ich da verwende. Wisst ihr das?
Ich glaube, in dem Moment fragt man die Person einfach. Also ich glaube, das würde ich machen. Ich finde es aber auch total schwierig. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Aber im Zweifelsfall nachfragen. Welche Pronomen möchtest du denn gerne?
Ja. Auf jeden Fall, aber ich meine jetzt so die englische Übersetzung von they, them, weil das ist ja sie ihr.
Und ihre. Genau.
Genau, und das ist im Deutschen, hört man, also wenn man es eben halt sagt, hört man das jetzt nicht heraus, worauf man eigentlich, also wie inklusiv dieses sie oder ihr jetzt eigentlich sein sollte. Und im Englischen ist es einfach gleich da. Also deutsche Sprache, schwierige Sprache, auch nach 25 Jahren noch immer für mich.
Ja, absolut. Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, da habe ich letztens ein Video gesehen, wo zwei Männer sich unterhalten haben und der eine Mann sagt einem zu dem anderen, und das mit diesem Gendern, das ist so unnötig und hat sich halt wirklich aufgeregt und dann hat der darauf gesagt, aha, okay, na, wie geht's denn deinem Partner? Und der hat wieso Partner? Und er hat gesagt, da ist es dir schon wichtig, dass man Partnerin sagt. Ja, das fand ich auch spannend. Da habe ich mir auch gedacht, na, schau. Auch ein schönes Beispiel, um zu sehen, dass es dann doch nicht immer einfach wurscht ist, welche Form man dann verwendet. Genau. Ja, haben wir das jetzt leicht erklärt?
Ich glaube, wir haben es zumindest versucht. Wenn wer glaubt, man kann es noch leichter erklären, freuen wir uns sehr gerne über Vorschläge. Schreibt es uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen.
Ganz genau. Dann haben wir noch heute in unserer kompakten Folge von unserem Podcast, das F-Wort, Feminismus leicht erklärt, haben wir noch Zeit für eine kurze Runde.
Guilty Pleasures.
In unserer Rubrik Guilty Pleasures wollen wir ein paar Stereotypen aufbrechen, nämlich so die Vorstellungen davon, wie Feministinnen sind oder sein dürfen. Und da reden oder versuchen wir immer wieder Beispiele zu finden, dass Feministinnen genauso unterschiedlich sind, wie alle Menschen unterschiedlich sind. Und die Abena überlegt gerade, welche Guilty Pleasures ihr heute einfallen. Wir machen, glaube ich, heute nur eine Runde. Ich kann mal anfangen und ich sage es ganz langsam, Abena, und dann fällt dir was ein. Also, ich bin Feministin und ich liebe es zu kochen. Und ich bekoche meine Familie total gern und ich bekoche auch meinen Mann total gerne.
Ja, ich is gern. Und bin verdammt froh, dass mein Mann gern kocht. Und er macht mir auch Jausen. Das finde ich auch sehr schön.
Hast du heute eine Jause mit, die von deinem Mann ist?
Ja, die habe ich schon gegessen und der Rest ist da.
Schön.
Also ich habe gerade wohin gezeigt, weil ich esse da noch. ja, ich bin Feministin und ich habe es irrsinnig gern, wenn die Küche sauber ist. Heißt jetzt nicht, dass ich sie sauber mache, aber ich hätte sie gern sauber.
Ja, ich bin auch immer froh, wenn nach mir dann aufgeräumt wird, nachdem ich die Familie bekocht habe, weil ich mir dann denke, jetzt habe ich euch alle bekocht, jetzt könnt ihr die Familie aufräumen, die Küche aufräumen. Genau.
Familie aufräumen wahrscheinlich.
Auch. Ja, Abena, was nehmen wir uns heute mit von dieser Gender-Folge?
Wir haben es jetzt sehr kompakt gehalten. Das nehme ich mir definitiv mit, dass wir das auch schaffen, Sachen kompakt zu halten. Vor allem, wir reden, glaube ich, beide gern.
Nein.
Nee, das nehme ich mir definitiv mit. Und vor allem nehme ich mir auch mit die Gefühle, die sich in mir getan haben bei dieser Podcast-Folge. Das war ein bisschen so ein Rollercoaster in mir, also in meinem Bauch am Anfang so, es war so durchmischt mit Freude, wie wir die Wichtigkeit von dem Thema herausgehoben haben. Und dann habe ich gemerkt, dass in mir auch ein bisschen kocht, wie wir darüber gesprochen haben, wie sehr sich manche Menschen darüber streuen. Und dann hatte ich das Gefühl, Vergebung oder Verzeihung auch ein bisschen mit dabei. Genau. Also Gefühle nehme ich mir ganz viele mit. Was nimmst du dir mit, Agnes?
Also das finde ich jetzt total spannend, weil gerade mit dem Thema eben so viele Gefühle verbunden sind. Ja? Und also ich sehe das oft auf Social Media, was da für Emotionen hochkommen. Also wo Beiträge sind, die, wo es um ein ganz ein anderes Thema geht und der Großteil der Kommentare dazu ist, ich halte das nicht aus, dass die gendern die ganze Zeit oder so. Ja? Und wo ich mich dann oft frage, ui, was ist denn das? Aber vielleicht, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, das nehme ich mir auch mit, ja? Dass es eine sehr emotionale Diskussion ist und dass das auch bei mir und offensichtlich bei uns beiden Emotionen auslöst. Und dass es wichtig ist, glaube ich, immer wieder auch diese Diskussion verständnisvoll zu führen und sich gleichzeitig aber nicht zu erheben über das Gegenüber und einfach auch verschiedenste Meinungen gelten zu lassen und zu hoffen, dass man mit den eigenen Argumenten überzeugen kann.
Ja, ein Spagat, aber ein Spagat, den wir schaffen, auch wenn wir körperlich das vielleicht nicht schaffen wir, also ich fix nicht, aber geistig schaffen wir den Spagat.
Ich bin Feministin und kann einen Spagat.
Yeah! Yes. Danke, dass ihr auch heute wieder mit uns dabei wart. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
Tschüss.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.